Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Klischees beschäftigen uns heute. Klischees, die möglicherweise Teil von Computerprogrammen sind und deren Entscheidungen beeinflussen. Eine Ethik der Digitalisierung soll Maschinen fair und transparent arbeiten lassen und Grundsätze schaffen für Entscheidungen, unter Umständen sogar über Leben und Tod. Ein internationales Forschungsprojekt zu einer solchen digitalen Ethik hat heute die Arbeit aufgenommen. Und Klischees über Kulturnutzer, die haben wir auch noch zu bieten. Widerlegte allerdings. Eine Berliner Studie zeigt, Konzert und Oper finden nicht nur gebildete Greise wichtig und fürs Schauspiel braucht man kein Abitur. Zuerst aber zum deutschen Kolonialismus. Der war lange verschüttet unter der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Nun rückt er als Teil der Geschichte wieder in den Blick. Auch in der neu gestalteten Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums. Die Geschichtswissenschaft hatte die Präsentation in der Vergangenheit wiederholt kritisiert. Nun hat man sie eben neu gestaltet und mit einem Begleitheft versehen, das Hintergründe vermittelt. Carsten Probst hat sich die Änderungen angesehen. Herr Probst, was wurde denn geändert?
Ja, zunächst erstmal wird dieser Bereich sichtbarer gemacht, die Texte wurden verändert und der Bezug der einzelnen Objekte zur Thematik präziser ausformuliert. Also das Thema Kolonialismus ist stärker in die Geschichte des Deutschen Reiches integriert und auch nicht mehr mit dem Verlust der Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg einfach beendet, sondern es wird in seinen Nachwirkungen zumindest angedeutet. Gleich zu Beginn haben wir zum Beispiel die Anbindung an die Wirtschaftsgeschichte des Deutschen Reiches im 19. Jahrhundert. Da spiegeln sich also so in Werbebildern für Kolonialwaren wie Kaffee oder Kakao die exotischen Klischees von Naturvölkern. Das war auch vorher schon ausgestellt, aber jetzt wird es nochmal mehr aufgearbeitet, auch hinsichtlich dieser politischen Inszenierung, Kolonien aus wirtschaftlicher Notwendigkeit besitzen zu müssen. Das war ja damals so eine Argumentation. Das ist sozusagen aber dann noch die halbwegs romantische Seite. Ausführlicher und konzentrierter als früher geht die Ausstellung jetzt auf die Gewalt ein und die Einbindung lokaler Autoritäten durch Kolonialbeamte, die brutalen Strafaktionen, Hinrichtungen, Niederschlagungen von Widerständen, das System der sogenannten Schutzverträge und auch der Ausbeutung von Arbeitskräften. Und andeutungsweise ist jetzt auch die Perspektive der Betroffenen eingefügt, also beispielsweise über Petitionen, die beim Deutschen Reichstag eingereicht wurden, um die Misshandlungen von Einheimischen anzuprangern. Rudolf Douala Mangabell, der damalige Herrscher Kameruns, kam sogar eigens nach Berlin, um zu protestieren. Und später wurde er, wie viele andere Petenten, dann hingerichtet oder ermordet.
Ja, wir haben ja viel darüber diskutiert in den letzten Jahren, über die deutsche Kolonialvergangenheit. Ganz wichtiges Thema darin der Völkermord an den Herero und den Nama. Sieht man den in der Ausstellung?
Ja, den sah man auch schon vorher. Es war sicherlich auch eines der Anstöße für diese Neugestaltung genauer, also vor allem die Konferenz zur Rückgabe der Stele von Cape Cross, die diese Aufarbeitung auch nochmal neu angestoßen hat. Die Stele war ja ein wichtiges Ausstellungsstück des DHM und ist dann restituiert worden an Namibia. Demgegenüber sind jetzt einige Berichte von Tätern und Opfern ausgestellt, zum Beispiel aus dem Konzentrationslager in der Lüderitzbucht oder ein Zitat, ja, fast so eine Art Schießbefehl auf Frauen und Kinder von Generalleutnant Lothar von Trotha. Auch der Hinweis auf Nama-Führer Henrik Witboy, dessen Tagebücher ja das Geschehen von damals sehr eindrücklich widerspiegeln. Und, Herr Biesler, es fällt der Begriff Völkermord. Also mit dem Verweis, dass viele Historiker das heute so nennen würden, der Begriff aber, und das ist auch ein Hinweis, politisch umstritten sei. Wir erinnern uns eben, auf dieser Cape Cross-Konferenz hatte ja Ruprecht Polenz, der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, uneingeschränkt schon von Völkermord gesprochen, während Monika Grütters hingegen noch von Gräueltaten sprach.
Ich habe es vorhin schon gesagt, das Deutsche Historische Museum ist in der Vergangenheit kritisiert worden, eben gerade wegen seiner Dauerausstellung von verschiedenen Historikerinnen und Historikern. Ist denn die Kritik jetzt konkret eingeflossen?
Ja, Fritz Backhaus, der Sammlungsleiter, sagte mir, wir haben auf die Kritik von außen gehört. Teilweise hätten sich auch in Begegnungen mit Historikern in der Sammlung fast schon peinliche Situationen ergeben, wie was für ein Durcheinander dort gerade in der Kolonialgeschichte herrschte. Aber letztlich meinte er, diese Cape Cross-Konferenz und auch die Ausstellung zum deutschen Kolonialismus im Deutschen Historischen Museum 2016 seien natürlich auch sehr elementar gewesen, weil da sehr viel diskutiert wurde.
Wenn ich Ihre Schilderung nun als positive Einschätzung verstehe, verstehe ich Sie dann richtig? Also ist die Ausstellung tatsächlich jetzt aus Ihrer Sicht verbessert worden?
Ja, es ist sichtbarer und es ist in jedem Fall natürlich ein Schritt, wenn auch nur ein kleiner. Man spürt unmittelbar, wie viel Aufarbeitung hier eigentlich noch zu leisten ist, weil der Bereich eben noch so relativ beengt ist und dass die Perspektive auch immer noch so subkutan nationalstaatlich gefärbt ist. Es war ja einer der Hauptkritikpunkte, dass eben quasi immer noch diese nationalstaatliche deutsche Perspektive dominiert. Aber ja, in jedem Fall, man bewegt sich nur langsam.
Ja, man bewegt sich ja auch insgesamt vielleicht schon in Richtung einer völlig neuen Präsentation der Dauerausstellung im Deutschen Historischen Museum. Lange angekündigt, aber noch nicht vollzogen, die Veränderung. Wissen Sie, wie da der Stand der Dinge ist?
Ja, dazu gibt es bisher nur Andeutungen, die auch nur sehr langsam konkreter werden. Erstens, Herr Biesler, in Kürze wird das DHM wohl eine öffentliche Erklärung abgeben, wann diese neue Dauerausstellung nun tatsächlich zu sehen sein wird. Und nur so viel vielleicht vorab, wir werden da wohl eher noch von Jahren ausgehen müssen. Und das Zweite, ja, dass dieser Bereich Kolonialismus dabei eine wichtige, viel größere Rolle spielen wird als bisher und auch als jetzt, das darf als ausgemacht gelten. Ob nun aber dieses viel kritisierte nationalstaatliche Narrativ dabei endgültig durchbrochen wird, das ja noch auf die Wendezeit zurückgeht, das werden wir sehen.
Carsten Probst über das Thema Kolonialismus in der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin. In Berlin gibt es viel Kultur, mehr als in den meisten deutschen Städten. Aber wem nützt das? Das wollte der Berliner Kultursenator Klaus Lederer wissen. Der ist in der Linkspartei und dementsprechend interessiert daran, Schwellen abzubauen vor der Hochkultur und mehr als diejenigen in die Theater zu bekommen, die vom einst kulturtragenden Bildungsbürgertum noch übrig geblieben sind. Wo aber stehen die Hürden, die am Besuch von Oper oder Museum hindern? Eine Studie im Auftrag des Kultursenators sollte für Berlin klären, wer welche Kultur in der Hauptstadt nutzt und wer und warum nicht. Heute wurde sie vorgestellt mit überraschenden Ergebnissen. Claudia van Laak.
Kultur ist ein wichtiger Standortfaktor, ein gerne gebrauchter Satz, der sich jetzt für Berlin konkret belegen lässt. Fast alle Berlinerinnen und Berliner nutzen die Kulturangebote in der Hauptstadt. Für viele sind sie sogar wichtig für die Wahl ihres Wohnortes. Vera Allmann-Ritter, Leiterin des Instituts für kulturelle Teilnahmeforschung.
Also wenn Sie auf die letzten 12 Monate gucken und man allgemein mit einem breiten Kulturbegriff fragt, ob Personen dort waren oder nicht, dann waren 93% bei mindestens einem Kultur- und Freizeitangebot in den letzten 12 Monaten.
Fragt man nach klassischen Kulturangeboten, sind es immerhin noch 3 von 4 Berlinern, die diese wahrnehmen. Gute Noten verteilen sie auch. 94% sind zufrieden. Kultursenator Klaus Lederer.
Dem Grunde nach war das schon erwartbar. Die Zahlen als solche haben uns dann natürlich überrascht.
Ein erstaunliches Ergebnis. Selbst diejenigen, die nicht ins klassische Konzert gehen, befürworten eine staatliche Förderung dieser Kulturangebote. Das heißt, es gibt Berlinerinnen und Berliner, die Opern, Theater und Konzerte in ihrer Stadt wichtig finden, aber nicht den Eindruck haben, dass sich diese Angebote an sie selber richten. Welche Barrieren existieren da und was müsste getan werden, damit bisherige Nichtnutzer künftig eine Ballettaufführung oder ein klassisches Konzert besuchen? Die Antworten der Befragten: Ich müsste mehr Geld für diese Angebote zur Verfügung haben, es müsste mehr Angebote geben, die mich interessieren und es müsste mehr Angebote in der direkten Umgebung geben. Den Stadtrand also nicht vergessen, das wünschen sich viele Berlinerinnen und Berliner. Kultursenator Lederer ist auf ihrer Seite.
Erstmal, was die Grundversorgung angeht, Musikschulen, Bibliotheken, Jugendkunstschulen, da sind wir in Berlin gut, aber da muss auch mehr passieren. Das ist aber auch eine Ressourcenfrage. Und wir werden mal sehen, wie viele Ressourcen nach Corona für unseren Bibliotheksentwicklungsplan noch zur Verfügung stehen. Bis hin eben aber auch zur Nutzung von Freilichtbühnen, die da existieren, die Nutzung von Kieztheatern, all sowas zu stärken. Und das ist mindestens so wichtig wie die Förderung der, ich sag's jetzt mal, Leuchttürme in der Mitte der Stadt.
Die Eintrittspreise müssten niedriger sein, dann würde ich auch ins Museum oder ins Theater gehen. Diese Antwort stimmten 60% der Befragten zu. Einige europäische Städte wie Paris oder London haben die Eintrittspreise für ihre Museen abgeschafft. Nur für Sonderausstellungen muss bezahlt werden. In Berlin wird das Humboldt-Forum, es eröffnet im Dezember, diesem Beispiel folgen, die anderen Museen nicht. Allerdings wird es im Monat einen kostenfreien Sonntag mit Extra-Angeboten für Familien geben. So eine Absprache zwischen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Berlin Berlins Kultursenator.
Die komplette Kostenfreiheit in allen Kultureinrichtungen ist ein hehres Ziel, wird aber lange nicht erreichbar sein, weil die Ressourcen dafür so unendlich hoch sind. Wer das Geld hat, sich eine Opernvorstellung leisten zu können, der soll durchaus auch seinen Beitrag dafür leisten. Also eine generelle Kostenfreiheit aller Angebote finde ich erstmal kein erstrebenswertes Ziel.
Weitere Ergebnisse der Studie: Konzert- und Theaterbesucher sind mitnichten alle Akademiker. Jeder dritte Berliner ohne Abitur besucht Ausstellungen oder geht ins Theater. Und während Personen allen Alters ins Theater gehen oder in eine Ausstellung, gehören die Besucherinnen und Besucher klassischer Konzerte eher der Altersgruppe 60+ an. Und wie verändert die Corona-Pandemie die Nutzung von Kulturangeboten? Die ersten Erfahrungen: das Stammpublikum kommt zurück, selbst wenn es einer Risikogruppe angehört.
Die Berlinerinnen und Berliner schätzen ihre Kultureinrichtung, sogar die, die sie selbst gar nicht besuchen. Derzeit ziehen die meisten ohnehin noch das Freie vor, was wohl Anregung war für einen Dialog im Schloss Neuhardenberg. Private Paradiese waren das Thema und gemeint waren Gärten. Auf dem Podium Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller und der ehemalige Direktor der Berlinale Dieter Koslig. Mit je eigener Perspektive natürlich. Cornelius Wüllenkemper hat zugehört.
Wo einst der Luftikus und Frauenheld Fürst Pückler gemeinsam mit dem preußischen Gartenbaukünstler Lené einen Schlossgarten entwarf, trafen auch am gestrigen Sonntag Gegensätze aufeinander. Dieter Koslig ließ mit üblicher Schnoddrigkeit keinen Zweifel an seiner tiefen Bewunderung für Pflanzen.
Heute wissen wir ja, dass die Pflanzen auch untereinander reden und dass sie hochintelligent sind. Wenn wir so intelligent wären wie die Pflanzen plus die Bienen, der Virus hätte keine Chance.
Hertha Müller begann das Kulturgespräch über den Garten als privates Paradies mit Erinnerungen an ihre Kindheit in einem rumänischen Dorf. Ihre ersten 15 Lebensjahre seien als Einzelkind geprägt gewesen von Einsamkeit und einem symbiotischen Verhältnis zur Natur.
Ich habe dann versucht, mit den Pflanzen mich zu arrangieren. Für mich waren die Pflanzen wie Menschen. Also ich habe gedacht, sie haben Durst, sie sind alt oder sie werden jung, sie wachsen, sie werden krank, sie haben Pilze, sie werden gefressen, sie werden verdrängt von anderen. Und das war für mich immer das, was genau das, was mit den Leuten passiert ist, auch mit den Pflanzen passiert. Ja, und dann habe ich mit den Pflanzen gesprochen natürlich und habe sie auch verheiratet zum Beispiel. Und alles, was man halt so im Dorf gemacht hat, habe ich gedacht, das machen Pflanzen auch untereinander.
Der natürliche Kreislauf der Pflanzen als Projektionsfläche für menschlich-zivilisatorische Vorstellungen erhalte dieser Tage wieder eine besondere Bedeutung. Davon jedenfalls war Dieter Koslig überzeugt. Die steigende Beliebtheit des einst als Spießerparadies verschrienen Schrebergartens etwa sieht Koslig als Folge des ungebremsten Turbokapitalismus. Ein Gärtner habe heute vor allem das Ziel,
dass man da ein Stück Erde hat, was er bitte erhalten möchte. Und er möchte das auch so erhalten, dass es nicht vollgespritzt ist mit Gift, dass die Pflanzen nicht zu Tode manipuliert sind da drin, sondern dass es etwas gibt, was sich unserer rationalen Kontrolle entzieht. Und das ist das Wachstum einer Pflanze und die Schönheit der Blüte oder der Früchte.
Während Dieter Koslig sich über manipulierte Zombie-Pflanzen in Indien oder zu schwache Pestizidgesetze in Deutschland erregte, untersuchte Hertha Müller mit mehr thematischer Stringenz die geheime Verknüpfung von Pflanzen und Politik. Unter Nicolae Ceausescu habe es Pflanzen gegeben, die zum Terrorstaat übergelaufen seien, so Müller, und solche, die sich verweigert hätten.
Rote Nelken oder Gladiolen, das waren immer wie blühende Knüppel. Und das waren immer die Pflanzen, wenn Parteifunktionäre gestorben sind. Und dann waren die Kränze immer aus den gleichen Pflanzen. Und dann waren die zarten Pflanzen, die sofort gewelkt sind. Die hat man nicht nehmen können, die haben sich verweigert. Ich habe dann immer weiter, ohne das bewusst zu machen, die Dinge, die mich umgeben haben und selbst politische Dinge, auch die Verfolgung, habe ich immer dann auf Pflanzen auch projiziert.
Die Bedrohung der Gärten durch die fortschreitende Betonierung der Landschaft, die Verheerung natürlicher Kreisläufe durch kapitalistische Profitgier brachte Dieter Koslig am Ende mit dem bevorstehenden Tod des Kinos zusammen. Die junge Generation, so Koslig, werde nicht mehr in großen Räumen kulturell sozialisiert, in Gärten oder Kinosälen, sondern allein vor dem eigenen Bildschirm.
Ich finde, dass die Kultur- und Kreativbranche, was eine der größten Branchen ist in Deutschland, diese müssen eine gesellschaftliche Verpflichtung haben und deshalb müssen die Kinos, auch morgens den Schülern das Kino zur Verfügung stellen, dass sie im Kino, im großen architektonischen Raum Kino erleben können und Audiovision erleben können. Sonst werden sie nämlich nicht mehr in diesen großen Raum gehen, sondern zu Hause von Lieferando mit der Pizza auf den Knien Netflix gucken und denken, sie haben gekocht.
Dieter Koslik und Hertha Müller sind zwei sehr unterschiedliche Pflanzen des Kulturbetriebs und ein Gespräch zwischen ihnen kam nur im Widerspruch zustande. Man hätte das private Paradies als vergeblichen Versuch des Menschen beleuchten können, die Natur zu ordnen. Man hätte Gartenbaustile als Reaktion auf die politische Zeitgeschichte untersuchen können. Das verhinderte aber unter anderem eine allzu sanfte Wohlfühlmoderation. So verließ man den Neuhardenberger Schlossgarten mit eher blumigen Ideen, aber immerhin mit der Erkenntnis, dass Pflanzen am Ende immer über die menschliche Lebens- und Vorstellungswelt hinauswachsen.
Gärten, private Paradiese, eine sommerliche Assoziationsveranstaltung in Neuhardenberg. Wahlweise als Paradies oder als Dystopie erscheint eine Zukunft, in der uns Maschinen die meiste Mühe abnehmen. Das selbstfahrende Auto, die Automatisierung des Haushalts, die Versorgung von Pflegebedürftigen. Maschinen werden künftig zunehmend Entscheidungen treffen, auch solche über Leben und Tod. Und da drängt sich die Frage auf, nach welchen Kriterien und Prinzipien sie das tun werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert eine Ethik der Digitalisierung und hat heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Berlin eingeladen, um die Entwicklung einer solchen Ethik anzustoßen. Manfred Götzke über eine neue Ordnung.
Wie hoch der Bundespräsident das Thema hängt, macht Frank-Walter Steinmeier gleich zu Beginn der Konferenz klar. Er vergleicht das, was an internationalen Grundwerten und Regelungen für die Digitalisierung entwickelt werden müsste, mit dem Völkerrecht.
Wenn wir nicht wollen, dass in der digitalen Zukunft bald das Recht des Dschungels gilt, dann müssen wir uns um eine funktionierende internationale Ordnung kümmern und dafür werben, dass andere mit uns daran arbeiten.
Die Weltgemeinschaft müsse sich also nichts weniger als eine internationale Ordnung im Digitalen geben. Und zwar ziemlich zügig. Schließlich gibt es zurzeit nicht nur in China Bestrebungen, das Netz zum Zweck staatlicher Kontrolle und wirtschaftlicher Vorteile zu renationalisieren und aufzuspalten.
Weder Abschottung und Kleinstaaterei noch Dominanzstreben und Allmachtsfantasien dürfen unseren gemeinsamen Weg in die digitale Zukunft bestimmen. Wir steuern in eine Sackgasse, wenn wir unsere Antwort auf die Digitalisierung sozusagen aus dem Handbuch der Staatskunst des 19. Jahrhunderts abschreiben. Ein neues Jeder gegen jeden, da wird die Lösung nicht zu suchen sein.
Eine internationale digitale Ordnung also. Um sie zu entwickeln, ist der Diskurs über gemeinsame ethische Mindeststandards für die digitale Welt nötig. Genau hier setzt Steinmeier mit seiner Konferenz an, die Startpunkt eines internationalen Forschungsprojekts ist. Wissenschaftler aus aller Welt werden sich in den nächsten 2 Jahren damit beschäftigen, ob eine Einigung auf einen ethischen und daraus folgend auch regulatorischen Minimalkonsens fürs Digitale überhaupt möglich ist. Sie werden aber auch konkrete Handlungsempfehlungen entwickeln, erläutert Wolfgang Schulz. Er ist Sprecher der europäischen Sektion des Global Network of Internet and Society Research Centers. Auf der Ebene abstrakter Ethikfragen sei die Wissenschaft in den unterschiedlichen Ländern nämlich schon relativ weit.
Was im Augenblick in allen Systemen ein Mangel ist, diese Grundsätze, diese Überlegungen tatsächlich in die Entwicklung und die Anwendung von Informationstechnologien einzubringen. Es reicht nicht, hier einfach Entscheider und Entscheiderinnen guten Willens zusammenzubringen, sondern hier muss Wissensarbeit geleistet werden. Wissensarbeit, die 3 Gräben überwindet. Gräben zwischen Disziplinen, der zwischen Theorie und Praxis. Und der 3. Graben ist sicherlich der zwischen unterschiedlichen kulturellen und nationalen Ansätzen.
Um all diese Gräben zu überwinden, probiert das Projekt neue wissenschaftliche Formate aus. In mehreren sogenannten Research Sprints beschäftigen sich die Forscherteams zeitlich befristet mit konkreten Fragen. Zum Beispiel, wie lassen sich automatisierte Entscheidungen fair, transparent und nachvollziehbar gestalten? Oder wie lässt sich verhindern, dass Algorithmen, gewollt oder nicht, diskriminieren und Klischees reproduzieren? Dann gehe es darum,
diese Lösung dann, diese Ideen, die wir da entwickeln, zu verbreiten in die Politik natürlich der unterschiedlichen Länder, aber auch zu Unternehmen. Denn manche Lösungen sind vielleicht nicht welche, die Politik in Form von Gesetzen umsetzt, sind keine Lösungen, die einfach durch ethische Standards und Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern Wirksamkeit entfalten, sondern die entfalten Wirksamkeit, indem Technologien anders gestaltet werden, als sie jetzt gestaltet sind.
Aus den Ideen, Lösungen und Antworten auf die konkreten Fragen könnte dann ein Kanon ethischer Mindeststandards abgeleitet werden. Ob es dazu kommt, völlig offen. Die Urheberrechtsexpertin Sunimal Mendes aus Sri Lanka hält es jedenfalls für eher unwahrscheinlich. Zu unterschiedlich seien die liberalen westlichen Gesellschaften und die eher kommunitaristisch geprägten in weiten Teilen Asiens, wo der Wert der Gemeinschaft den des Einzelnen übersteigt.
Wir denken ja gerne über eine internationale Ordnung nach, aber Gesellschaften und Nationen funktionieren immer noch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und eine Vision aufzuoktroyieren verschiedenen Nationen könnte auch kontraproduktiv sein.
In eine ähnliche Kerbe stößt die ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan. Als Co-Vorsitzende des Deutsch-Chinesischen Dialogforums steht sie in regem Kontakt mit Wissenschaftlern aus China. Das Land, mit dem es wohl am schwierigsten sein dürfte, sich auf einen Regelkanon zu verständigen.
Man mag halt nicht, wenn Europäer immer sagen, dass sie eigentlich längst wissen, wie es auch in Zukunft zu sein hat. Das ist jetzt so eine wichtige Haltung. Zugleich müssen wir selbstbewusst tun. Also nicht am Beginn des Dialogs aufgeben, was uns wichtig ist. Aber verstehen lernen, was anderen bedeutsam ist.
Wenn aber schon der Dialog so schwierig ist, dürfte die Welt auch in 2 Jahren nach Abschluss von Steinmeiers Forschungsprojekt von einem digitalen Völkerrecht noch weit entfernt sein.
Eine Ethik der Digitalisierung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein internationales Forschungsprojekt zum Thema angestoßen. Damit sind wir bei den Kulturnachrichten und Michael Köhler, und der beginnt mit einer kritischen Stimme aus Belarus, wo am Wochenende wieder viele Menschen auf der Straße waren, um gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko zu demonstrieren.
Der Filmregisseur Juri Chaschewatzki drehte 1996 eine Satire über sein Heimatland, und die hieß Der gewöhnliche Präsident. Wurde auf dem Forum des jungen Films der Berlinale 1997 gezeigt. Gestern nun hat er an den Grafiker und Plakatkünstler Klaus Steg, den ehemaligen Berliner Kunstakademie-Präsidenten, einen Videobrief aus Belarus geschickt.
Дорогой Klaus, если у тебя найдется несколько свободных минут.
Lieber Klaus, wenn du ein paar Minuten frei hast, geh bei Google die Worte Proteste in Belarus ein und klicke auf Suchen. Du wirst Menschen in schwarzen Uniformen sehen, die zu dritt, zu viert Zivilisten angreifen und sie mit Fußtritten und Knüppeln schlagen. Sie schlagen Frauen, alte Menschen, Kinder, schlagen sie sadistisch, wobei sie Vergnügen haben, ganz eindeutig. Sie alle tragen Masken. Aber ich, Klaus, erkenne ihre Gesichter. Sie alle haben ein und dasselbe Gesicht. Das Gesicht unseres ehemaligen Präsidenten, der durch Betrug und blutige Gewalt versucht, seine Macht zu behalten.
Der belarussische Filmregisseur Juri Chaschewatzki war das. Glaubt man den Wissenschaftlern, geht es doch. Forscher der Berliner Charité haben sich nämlich für wieder vollbesetzte Säle bei Klassikkonzerten und Opernvorstellungen bei gleichzeitiger Maskenpflicht ausgesprochen. Nur müsse eben ein Mund-Nasen-Schutz von allen Besuchern korrekt getragen werden. Dann, wörtlich, ist eine Vollbesetzung der Sitzplätze möglich, heißt es in einer heute veröffentlichten Stellungnahme zum Publikumsbetrieb von Konzert- und Opernhäusern während der Covid-19-Pandemie der Charité-Institute. Begründung: Klassikpublikum ist diszipliniert und gesundheitlich aufgeklärt. Zudem, während der klassischen Konzerte werde eben nicht gesprochen, naturgemäß. Das Filmmuseum Potsdam bekommt ein neues Archiv für seine Sammlungen. Der Grundstein für das Gebäude mit rund 6.300 Quadratmetern Nutzfläche, der wurde heute gegenüber der Babelsberger Filmuniversität gelegt. Und noch eine Meldung: Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert bleibt weiter im Rennen um den Klaus-Michael-Kühne-Preis. So heißt es heute von der Jury. Der Journalist Allard von Kitzlitz rückt nämlich mit seinem Debütroman Sonder für Eckert beim Harbourfront Literaturfestival in Hamburg nach. Eckert soll indes mit ihrem Debütroman Omama jedoch weiter in die Bewertung einbezogen werden. Um sie gab es Streit, weil der Betreiber des Veranstaltungsortes Sicherheitsbedenken im Fall ihres Auftritts formuliert hatte. Das Festivalteam lud sie aus. Eine erneute Einladung hatte Eckert allerdings abgelehnt.
Die Kulturnachrichten mit Michael Köhler, vielen Dank. Die Europäische Union plant einen Sondergipfel zur Lage in Belarus. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Unser Programm können Sie nachhören in der DLF-Audiothek, wann immer und wo immer Sie wollen. Wenn Sie Kultur heute nachhören, freuen wir uns. Am Mikrofon war heute Jörg Biesler. Einen schönen Abend.